Der Tag in Berlin und Brandenburg, hier ist Konrad Spremberg. Verdammt, dürften die einen gestern gedacht haben. Und die anderen in der Berliner Landespolitik, vielleicht sowas wie, jetzt kommen wir? Berlin steuert nach dem Zwischenfazit des Verfassungsgerichtshofs gestern wohl auf Neuwahlen zu. Und die dürften auf vielen Ebenen spannend werden, wenn sie wirklich kommen. Werden die politischen Mehrheiten dann andere sein? Unser Reporter Christoph Reinhardt hat sich heute in der Berlin-Politik umgehört. Wie groß ist die Freude, die Angst, der Aufruhr?
Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey meldete sich aus dem fernen Cottbus zu Wort. Ungeschehen machen könne sie nicht, was am Wahltag vor einem Jahr geschehen sei, aber dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Der Senat habe einen neuen Landeswahlleiter eingesetzt, den Bericht einer Expertenkommission ausgewertet und sei gut auf eine mögliche Wiederholungswahl vorbereitet. Ihre Aufgabe sehe sie darin, die Energiekrise zu bewältigen und die Berlinerinnen und Berliner gut durch den Winter zu bringen. CDU-Generalsekretär Stefan Evers sieht das ähnlich.
Das ist die erste Aufgabe, Berlin, die Berlinerinnen und Berliner sicher durch die Krise zu führen. Wenn wir dann im neuen Jahr eine Wahlentscheidung haben, dann wird es darum gehen, dass Bilanz gezogen wird, dass man auch vergleicht, was hat dieser Senat aufzubieten und welchen Denkzettel am Ende die Berlinerinnen und Berliner auch einem Senat verpassen, der nicht einmal in der Lage ist, Wahlen ordnungsgemäß zu organisieren.
Der heutige Senator für Stadtentwicklung Andreas Geisel solle jedenfalls endlich zurücktreten. Bei dieser Forderung bleibt Evers, denn der habe als Innensenator Mitverantwortung für die missratene Wahlorganisation gehabt. Geisel dagegen machte noch einmal deutlich, dass er an Rücktritt nicht denkt. Die Innenverwaltung habe keinerlei Einflussbefugnis auf die Vor- und Nachbereitung der Wahl gehabt. Er selbst habe Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt. Er wolle sich nun weiter mit ganzer Kraft für den Wohnungsbau und bezahlbare Mieten einsetzen. Die Unterstützung durch die Koalitionspartner blieb schwach, der grüne Fraktionsvorsitzende Werner Graf.
Es ist jetzt nicht an den Koalitionspartnern an der Zeit, sich gegenseitig zum Rücktritt aufzufordern, aber ich glaube, Andreas Geisel weiß selber, welche Verantwortung er zu tragen hat.
Noch kürzer beantwortete der stellvertretende Landesvorsitzende der Linken, Tobias Schulze, die Frage, ob er den Rücktritt Geisels fordere.
Nein.
Die Konkurrenz in der Koalition werde aber im Wahlkampf größer werden, deutete Schulze schon an. Für den Nachtragshaushalt und das Entlastungspaket müsse man sich aber zusammenraufen.
Wir waren jetzt eigentlich gerade in dem Szenario, dass wir unsere Vorhaben hier voranbringen wollten. Jetzt ist Wahlkampf für die nächsten Monate. Das behindert uns bei der politischen Arbeit, aber das Gericht hat entschieden, müssen wir mit umgehen.
Der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer meldet sich wahlkampfbereit. Ob in einer Ampel- oder Deutschland-Koalition mit CDU und SPD, die FDP sei bereit zu regieren.
Diese Stadt ist dysfunktional. Sie wurde über Jahrzehnte schlecht regiert von der SPD, von den Grünen, von der Linken und auch von der Union. Die einzige politische Kraft, die in den letzten Jahrzehnten hier keine Gestaltungsverantwortung hatte, ist die FDP.
Die Entscheidung über Wiederholungswahlen und deren Umfang will der Verfassungsgerichtshof vermutlich im Dezember treffen. Gewählt werden müsste dann spätestens im März.
Christoph Reinhardt aus unserer Berliner Landespolitik-Redaktion. Vor allem für Brandenburg ist das eine Überraschung. Die Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr steigen zum neuen Jahr erstmal nicht. Das hat der VBB-Aufsichtsrat heute entschieden. Warum es anders kommt als erst gedacht, sagt Thorsten Gabriel.
Nach knapp 3 Stunden VBB-Aufsichtsratssitzung war es die Vorsitzende Maike Niedball, die verkündete, was das Gremium nach hartem Ringen beschlossen hatte.
Und zwar wird die für ursprünglich 1. Januar 2023 geplante Tarifanpassung auf den 1. April verschoben, und zwar für das gesamte VBB-Gebiet.
Niedball ist Berliner Verkehrsstaatssekretärin und hatte zunächst die Berliner Linie vertreten, dass die Preise zum Januar zwar in Brandenburg, nicht aber in Berlin erhöht werden dürften. Das hatte die Brandenburger Seite einigermaßen verärgert. In die Sitzung des Aufsichtsrates ging die Berliner Seite deshalb dann mit einem neuen Vorschlag. Und der hieß, in beiden Ländern wird auf Erhöhungen verzichtet bis April. Keine leichte Entscheidung, dem zuzustimmen, wie auch Vize-Aufsichtsratschef Rainer Genilke hinterher sagt. Genilke ist Infrastrukturstaatssekretär in Brandenburg.
Ja, in der Tat, unsere Verkehrsunternehmen brauchen dringend das nötige Geld in den Landkreisen. Aber am Ende muss man auch sagen, was ist möglich. Und möglich war jetzt, die Situation am 1.4. so zu gestalten, dass für das Verbundgebiet eine Erhöhung vorgesehen ist von 5,6%. Im Übrigen bei gestiegenen Kosten von über 20%.
Welche Tickets wie genau ab April teurer werden könnten, ist noch offen. Denn das wichtigste Argument für die Verschiebung lautet, Erstmal muss auf Bundesebene Klarheit bestehen, wie das angepeilte bundesweite Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket aussieht. Deshalb sagt Aufsichtsratschefin Niedball:
Ich will aber noch mal betonen, wenn eben das bundesweite Ticket kommt, dass wir dann eben sämtliche Tarife und Abo-Modelle eben noch mal entsprechend ja auch bewerten müssen und dann gegebenenfalls anpassen.
Fest steht aber auch, die Defizite, die nun bei den Verkehrsunternehmen auflaufen, müssen beglichen werden. Vor allem die Kommunen fürchten, damit viel zu schultern. Weshalb sie sich für die Länder Hilfe von anderer Seite erhoffen, wie der Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel, Steffen Scheller, sagt, der ebenfalls im Aufsichtsrat sitzt.
Die kommunalen Haushalte, die Landeshaushalte werden den Großteil der Kostenerhöhungen, die im Moment zu verzeichnen sind, auffangen. Natürlich ist unsere Erwartung, dass der Bund mit dem bundesweiten Ticket den größten Ausgleich vornimmt. Und wir haben die klare Erwartung, die Forderung, insbesondere auch die Kommunen, dass es da Bewegung gibt, dass wir eine Lösung zum 1.1. bekommen.
In Berlin wird ein Fahrschein zum 1. Januar sogar günstiger. Der Preis fürs Sozialticket, derzeit noch bei 27,50 Euro, darf nach Aufsichtsratsbeschluss gesenkt werden und wird künftig irgendwo zwischen 9 und 19 Euro liegen.
rbb24-Inforadio-Reporter Thorsten Gabriel. Wenn ein Mensch in Not ist, dann kann ein Krankenhaus seine Rettung sein. Und wenn ein Krankenhaus in Not ist? Es gibt ja Pflegenotstand und sowieso Fachkräftemangel. Nach Jahren mit Pandemie ist die Erschöpfung groß. Und dazu kommt jetzt noch knappes Geld, denn an Inflation und Energiekrise wurden die Budgets der Krankenhäuser bisher nicht angepasst. In Berlin haben darum Ärztinnen und Pfleger gemeinsam protestiert. rbb24-Inforadio-Reporterin Oda Tischewski war heute Mittag dabei.
Blitzblauer Himmel, braunroter Backstein, blassgrüne Klinikoutfits. Auf der 17. und letzten Station seiner gut dreiwöchigen Rettungsfahrt durch alle deutschen Bundesländer macht das Protestmobil der Kampagne Alarmstufe Rot, Krankenhäuser in Gefahr, im Innenhof der St. Hedwig-Kliniken in Mitte halt. Zum Protest gegen die prekäre Lage deutscher Krankenhäuser hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft aufgerufen. Etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Berliner Kliniken sind dem Aufruf gefolgt. Denn in ihrer Arbeit machen sie schon jetzt täglich die Erfahrung, dass in einem der reichsten Länder der Welt Geld fehlt bei der Versorgung der Kranken. Das berichtet auch Thomas Krause, Neurologe am jüdischen Krankenhaus im Wedding.
Ja, es kommt vor, dass wir Patienten, die sich in der Notaufnahme mit dringlichen Beschwerden vorstellen, nach Hause schicken müssen oder eben verweisen müssen in andere Kliniken und dann sehr oft das Problem haben, dass die aber die gleichen Versorgungsprobleme haben wie wir und dann Patienten sehr lange in Rettungsstellen verbleiben oder weite Strecken transportiert werden müssen, wo irgendwo noch ein Bett frei ist und wir sie nicht vor Ort versorgen können. Oder sie eben nach Hause schicken müssen, wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht so dringlich, dass es nicht vielleicht noch Zeit hat und wir haben einfach gerade keine Betten.
Die Lage an deutschen Krankenhäusern ist katastrophal. Der Krankenstand ist enorm gestiegen. Pflegekräfte und auch ärztliches Personal haben den Beruf verlassen. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist schwer. Dazu kommen wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Patientenzahlen haben noch nicht wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Gestiegene Kosten aber belasten empfindlich das Budget. Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, fordert einen Inflationsausgleich.
Wenn wir die Inflationsrate dieses Jahr nicht im Preis verwirklicht bekommen, wird uns das Geld in jedem weiteren Jahr fehlen. Das macht für Berlin mindestens 100 Millionen Euro für dieses Jahr aus. Und für das nächste Jahr rechnen wir mit 200 Millionen Euro an zusätzlichen Energiekosten alleine, plus die Sachkostensteigerung. Also wir brauchen dringend Hilfe.
Berlins grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe stellt sich bei der Aktion demonstrativ neben das protestierende Klinikpersonal. Der Investitions- und Sanierungsstau an Berliner Krankenhäusern sei Sache des Landes und müsse aufgelöst werden, so Gothe. Doch für die aktuelle Notlage sei der Bund verantwortlich.
Wir müssen vor allen Dingen jetzt gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft beim Bund Druck machen, dass wir die Energiekosten ausgeglichen kriegen und einen Rettungsschirm für die Krankenhäuser. Das ist aktuell das Wichtigste.
Nach Abschluss der Aktion im Hof der St. Hedwig-Kliniken geht die Kampagne mit einem Demonstrationszug zu Ende. Ihr Ziel, das Bundesgesundheitsministerium.
Also Alarmstufe Rot! Auf geht's!
Alarmstufe Rot, das Motto der protestierenden Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger heute in Berlin. Oda Tischewski hat mit ihnen gesprochen. Hilfe und Unterstützung, das ist es, was viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung gut gebrauchen können. In der DDR haben viele von ihnen so ziemlich das Gegenteil abbekommen. Leid, Gewalt, Entmündigung, zum Beispiel wenn sie zwangsweise in Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien untergebracht wurden, die ihnen nicht gut getan haben. Um das aufzuarbeiten, gibt es die Stiftung Anerkennung und Hilfe, die das Leid jetzt in einem Bericht sehr konkret aufgeschrieben hat. Thorsten Südow, RBB-Reporter in Potsdam, hat das gelesen und mit einer der damals Betroffenen gesprochen.
Marion Haufe, die heute in Cottbus lebt, litt als Kind unter einer Lähmung im Gesicht. 1971 wurde sie von den DDR-Behörden in ein Heim für körperlich Behinderte eingewiesen und in einer Sonderschule eingeschult. Sie habe nicht gewusst, was ihr passiere. Aus Vaters Händen sei sie losgerissen worden.
Dieses Herausreißen aus der Familie und so dieser lieblose, kalte Rahmen, in dem man dann aufwachsen musste. Und da hatte man zu folgen und wenn einem das gelungen ist, dann funktionierte das vielleicht. Und wenn man sich widersetzt hatte, dann hatte man es einfach schwer.
Marion Haufe gehört zu den mehr als 2000 in Brandenburg lebenden Frauen und Männern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anlaufstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe ihre Schicksale in Einrichtungen der DDR in langen Gesprächen schilderten. Oft waren auch Gebärdendolmetscher bei diesen Gesprächen dabei, berichtet Tobias Brademann von der Anlaufstelle.
Jedes einzelne Gespräch war besonders einzigartig, wie die Menschen, die zu uns kamen. Die stärksten, eindrücklichsten Erlebnisse sind Gewalterfahrungen, Strafmaßnahmen gewesen, die Menschen dann noch nachhaltig traumatisierten und unter den Folgen sie heute auch noch leiden.
Etwa 1900 Frauen und Männer aus Brandenburg sind seit dem Jahr 2017 von der Stiftung Anerkennung und Hilfe aufgrund ihres in der DDR erlittenen Unrechts mit einer Geldpauschale von 9000 Euro unterstützt worden. Marion Haufe berichtet, eine Therapie und ihre Tätigkeit als Sozialarbeiterin in Cottbus helfe ihr.
Ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann mal zum Abschluss komme, ne, dass das dann bloß noch da ist, mich aber jetzt nicht mehr so beeinträchtigt. Dass ich meine Wut darüber losgeworden bin, da bin ich sehr froh, weil das hat mir auch nicht gut getan, immer so wütend zu sein darüber. Das war auch nicht gesund.
Es bleibe wichtig, aufzuklären, wie es jungen Menschen in DDR-Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien erging, sagt Brandenburgs Diktaturaufarbeitungsbeauftragte Maria Noke.
Das ist eben etwas, was ihr Leben bis heute bestimmt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass sie diese Anerkennung bekommen haben in Form einer Geldleistung, aber natürlich auch deshalb, weil ihnen zugehört wurde und sie das Gefühl hatten, hier bin ich jemand, ein Mensch, der auch angehört wird. Deswegen wäre mein Appell an die Politik, sollte es noch einmal solches Unterstützungssystem geben, dann sollte man keine Befristung machen.
Insgesamt zahlte die Stiftung Anerkennung und Hilfe bis jetzt rund 19,6 Millionen Euro an Betroffene im Land Brandenburg aus. Zum Jahresende stellt sie die Arbeit ein,
sagt Thorsten Südow aus Potsdam. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, den gibt's zum Hören jeden Tag, auch als Podcast.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.